Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten System Matters Folge im Jahr 2012. Auch wenn der erste Monat schon fast vorbei ist, wünschen wir euch natürlich alle ein frohes neues Jahr und viel Rollenspielerfahrung in diesem Jahr. Wir wollen unseren Teil dieses Jahr vielleicht auch wieder etwas mehr dazu beitragen. Naja, die stressige Phase ist vorbei, weiß ich nicht, aber ich glaube, dieses Jahr, momentan sieht zumindest so aus, als würden wir etwas mehr Zeit wieder hier reinstecken können, da die ganzen Diplomgeschichten größtenteils abgeschlossen sind.
Gott sei Dank. Das war ja auch ein Haufen Arbeit im letzten Jahr noch. Ja. In dem Sinne auch nochmal ein kurzer Hinweis. Wir möchten in diesem Jahr auch einige Dinge aufarbeiten, die so in den letzten Jahren angefallen sind. Und wir haben ja im Laufe unserer Folgen bislang immer mal wieder Themen angeschnitten, die wir noch nicht bearbeitet haben. Und ich muss da immer an eine alte Anekdote denken von hier Bob Salvatore, dem Autor der Drist-Romane. Und der hat mal ein Buch schreiben wollen über Jalaxl und Entiri. Und Jalaxl ist ja dieser Drow-Söldner-Hauptmann, der so viele verschiedene Ausrüstungen hat. Aber Salvatore konnte sich nicht mehr erinnern, was für Ausrüstung er dann komplett bei sich trug. Also hat er sich anonym in einem Forum angemeldet und hat gefragt, hey Leute, was für coole Ausrüstung hat Jalaxl hier eigentlich? Und ja, die Leute haben ihm zahllose Gegenstände gepostet. Und so konnte er ohne großartige Recherche in seinen Unterlagen alle Ausrüstung verwenden, die Jalaxl so bei sich trug. Und die Idee klaue ich jetzt und frage jetzt die Hörer, was für Themen haben wir eigentlich angetrailert, aber niemals bearbeitet. Ich weiß noch, dass Internet-Rollenspiel ein Thema war, also Rollenspiel über Skype.
Oder, und TeamSpeak das, und
bestimmt. Das war auf jeden Fall ein Thema, was auch öfter mal nachgefragt wurde und das steht sehr hoch in der Agenda. Also das kommt demnächst.
Also ganz anonym fragen auch wir euch, genau, was wir alles angekündigt haben und was noch fehlt.
Was fehlt noch, richtig.
Gut, was fehlt ist die Frage am Anfang noch. Daniel, was gibt's Neues?
Wir haben mal wieder Rollenspiel gespielt. Und zwar haben wir mit Pendragon angefangen. Das ist ein Rollenspiel in der Welt von König Artus oder König Arthur. Und es geht darum, dass man einen Ritter spielt. Ich habe schon im ausgespielten Jahresrückblick erzählt, was an dem Rollenspiel so besonders ist. Also der Charakter ist von Leidenschaften und Persönlichkeitsmerkmalen getrieben. Das ist also eine Besonderheit. Es gibt aber noch eine weitere, und die habe ich auch bei Ausgespielt vergessen zu erwähnen, nämlich die Tatsache, dass man über Jahrzehnte lang den Charakter spielt. Und man spielt
nicht unbedingt den Charakter.
Genau, man spielt die Familie. Und man hat also ein Lehen, und dieses Lehen verwaltet man. Immer in der Winterphase. In der Winterphase gehen die Ritter nicht auf Abenteuer aus, denn da ist es viel zu kalt. Und in dieser Phase sorgen sie nämlich dafür, dass ihr Lehen wächst und gedeiht. Gleichzeitig sorgen sie auch für Nachwuchs, damit sie Erben haben. Denn der Charakter kann doch ziemlich zügig sterben in diesem System. Und das ist auch noch ein sehr interessanter Aspekt bei der Sache. Man spielt nämlich 80 Jahre lang von König Usa angefangen bis eben zur letzten Schlacht von König Arthur. Und das nimmt ungefähr 80 Spieljahre, also in der Spielzeit ein. Und das ist eine sehr große Herausforderung natürlich. Also es klingt auch alles sehr nett und wir werden auch demnächst über Pendragon berichten. Also ich bin da gerade ziemlich angefixt.
Ja, vielleicht nochmal für die Leute, die den anderen Podcast nicht oder die andere Folge nicht gehört haben, kurz zu diesem, weil du es jetzt erwähnt hast, diesen Gefühlsaspekt, diesen Persönlichkeitsmerkmalen-Aspekt. Also ja. Der Charakter wird in verschiedensten Kategorien eingestuft bei Werten auf der Skala von feige bis mutig zum Beispiel und das mit einem Wert von 20, also insgesamt, und wäre dann zum Beispiel 16 mutig und 4 feige, und unter Umständen kommt es dann dazu, dass man dann auch mal würfeln muss, ob man denn auch wirklich mutig ist oder ob man zu feige ist, wie auch immer, und würfelt, dann muss man unter den entsprechenden Wert kommen. Das genau. nur kurz, ich wollte es jetzt nicht ansprechen, da muss man auch noch drüber diskutieren, über das System, aber nur, weil du es angekündigt hattest.
Richtig.
Und ich finde, sollen ja alle wissen, worum es geht und was das Besondere ist.
Und es ist tatsächlich so, dass das Spiel, es geht um Konflikte, und in diesen Situationen, wo du dann tatsächlich würfeln musst, verlierst du als Spieler in dem Moment die Kontrolle über deinen Charakter. Du spielst also gegen deinen Charakter in dem Moment, weil sich dein Charakter ganz anders entscheidet als sonst. Aber das
unter Umständen.
Unter also Umständen, genau. Wenn der Wurf eben, genau, richtig. Wenn der Wurf eben schief geht. Und es sind immer so Gegensatzpaare, wie eben mutig, feige, keusch, lüstern, faul, arbeitsam. So läuft das dann ab. Sehr interessant. Ich möchte aber kurz noch was erwähnen, und zwar möchte ich auf einen Film hinweisen. Ich habe den Film schon länger, aber den habe ich erst neulich wieder gesehen. Ein ganz großartiger Film, den bestimmt kaum jemand kennt. Er heißt Kitchen Stories und kommt aus Norwegen. Und es geht darum, dass eine Gruppe von schwedischen Marktforschern die perfekte Single-Küche für den norwegischen Mann gestalten möchte. Und dann funktioniert das folgendermaßen. Eine Gruppe von schwedischen Marktforschern kommt dann also an in dieses kleine Dorf und hat einen Hochsitz im Gepäck. Der wird in der Küche aufgestellt. Und dann müssen jedes Mal, wenn der Proband in die Küche kommt, müssen dann Laufrouten eingezeichnet werden auf einem vorher festgelegten Blatt Papier. Das Ganze läuft so ab, dass das eine teilnehmende Beobachtung ist, aber es darf nicht gesprochen werden. Aber im Laufe der Zeit, wird das immer schwerer. Und zuerst ist also den Marktforscher, den wir begleiten in dem Film, da ist dann der Proband auch nicht gerade sehr begeistert von der Aktion und lässt ihn zuerst nicht rein, und dann schaltet er das Licht aus oder hängt Wäsche auf, damit er nicht sehen kann, wo er langläuft und sowas. Das ist ein sehr witziger Film, den ich zufällig mal auf Dreisat nachts gesehen habe. Und die DVD gibt's relativ günstig, und ein ganz schöner Film, wirklich toll. Kitchen Stories heißt er. Gut. Patrick, was gibt's bei dir Neues?
Ja, eine neue Wohnung, darum wenig Zeit fürs Rollenspiel. Also Pendragon, wie gesagt, haben wir ja schon gespielt, werden wir auch nochmal drüber reden. Was bei mir ein bisschen aufgekommen ist, das will ich dann vielleicht auch als Aufruf verstanden wissen, dass wir überlegt haben, uns doch nochmal mit einem Rollenspiel-Klassiker, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber haben überlegt, hier auch mal eine Runde Star Wars oder das Rollenspiel zu spielen. Ich habe das, da gibt es ja drei Systeme, die es nicht kennen, altes 6, also mit einem 6er-Würfelsystem. Das habe ich sogar. Dann gab es irgendwann das 20er-System, die mit D20, und schließlich dann die Saga Edition. Und habe mir dann letztens ganz stolz ein neues Regelwerk gekauft, und es ist die 20er Edition gewesen, und ich habe mich schon gewundert, warum sie so günstig ist. Also wenn jemand seine Rollenspielsammlung auflösen will und günstig die Saga Edition, das Regelwerk, abzugeben hat, weil jedenfalls will ich nicht so viel zahlen, wie in der Regel dafür verlangt wird. Also wenn das jemand günstig abgeben will, würde ich mich sehr freuen. Weil das
und du würdest dann ein Review machen dazu? Oder eine Episode?
Wir können es gerne mal testen, und dann können wir gucken, was sich dazu machen lässt. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, weil die Liste ist schon lang genug, und wir müssen ja jetzt nicht in dieser Folge noch was dazu packen.
Solange du ein Podracing reinbaust, bin ich dabei.
Ja, okay, dann, ich dachte, du spielst so einen Jar Jar Binks, habe ich jetzt überlegt.
Ja, sehr schön, aber als Podracer natürlich.
Ja, genau, das ist richtig, und mit der Zunge dann verheddern und so, das kriegen wir
schön.
Es ist schon... Nur kurz zusammengefasst, die 6er Edition und ich glaube die Saga Edition sind von den Bewertungen relativ positiv, und ich habe genau das erwischt, was so in den Umfrageforen und so weiter, das ist sehr schön, wenn du dann die Balken siehst, welches ist das beste System, du hast das 6er System, was einen sehr breiten Balken hat, das Saga Edition, was einen sehr breiten Balken hast, und du hast dir ganz frisch das gekauft, was genau dazwischen ist und eigentlich gar keinen Balken besitzt. vielleicht, keine Ahnung, wir gucken mal, ob wir da eine Folge zu machen. Ich verspreche jetzt ganz bewusst nichts.
Okay.
Aber Versprechen, echt blöde Überleitung, vergessen wir es einfach. Wir haben heute wieder ein Thema, wo es darum geht, wie man das Spiel am Laufen hält, und ja, dann ein erster Tipp von dir und vielleicht noch eine kurze Einordnung, wo wir es herhaben.
Okay. In dem Artikel, den ich bei Gnome Stew gefunden habe, geht's darum, dass es immer mal wieder Phasen gibt in Rollenspielen und in Rollenspielsitzungen, wo man plötzlich merkt, dass man hier gerade Zeit vergeudet. manche Dinge laufen nicht so flüssig ab. Das können eben Dinge im Kampf sein. Das können Dinge sein, wie, was haben wir das letzte Mal gemacht? Oder eben auch Regeln, die nachgeschlagen werden müssen. Oder eben Pausen, die auftauchen. Und die Frage ist natürlich, wie man versucht, diese unnötigen Pausen zu minimieren, um möglichst viel Spiel in die Spielsitzung zu bekommen. Und gerade in unseren Sitzungen, ihr kennt das ja mittlerweile, wir spielen ja nur 4 Stunden, wenn überhaupt. Und in diesen 4 Stunden möchte ich als Spielleiter eben auch gerne so viel Spiel wie möglich haben. Da möchte ich dann nicht unnötigerweise noch einen sehr langsamen Kampf haben oder so etwas. Und darum fand ich diesen Artikel sehr interessant, bei dem es dann tatsächlich zu diesen 4 Rubriken, nämlich Kampf, was wir das letzte Mal gemacht haben, Regelfragen und Pausen, ein paar Tipps und Ratschläge gibt. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten, nämlich dem Thema Kampf. Ich denke, Kämpfe im Rollenspiel können je nach System unterschiedlich lange dauern. Also ich habe früher selber D&D 3.5 gespielt und Patrick kennt D&D 3.5 auch. Und DSA ist, glaube ich, ähnlich lang, so ein Kampf, oder?
Unter Umständen vielleicht sogar länger. Ich kenne D&D 3.5 jetzt nicht so ausgiebig, aber ich weiß, dass DSA-Kämpfe schon dauern können.
Also das kann auf jeden Fall dauern, muss man sagen. Und es gibt dann weitere Situationen, die so ein Kampf dann eben noch dazu führen, dass er noch ein bisschen länger dauert. Und ein sehr beliebtes Thema ist dabei die Frage, wer ist eigentlich gerade dran? Wie ist die Initiative-Reihenfolge? Und es gibt einen guten Ratschlag hier, wie man das macht und wie man sozusagen auch den Überblick in den Kämpfen behält, nämlich indem man einen der Spieler zum Ringrichter macht. Die Aufgabe des Ringrichters ist es dann dabei, aufzupassen, wer gerade im Kampf dran ist, welche Zauber vielleicht noch anhalten in der Runde und wie der Kampf allgemein abläuft. Einfach, damit der Spielleiter auch ein wenig entlastet ist und damit es eben nicht zu diesen nervigen Pausen kommt.
Ja, was ich noch ganz wichtig fand, ist, ich weiß nicht, ob ich es aus dem Artikel raus habe, ich habe zumindest so ein bisschen daraus gelesen, die Idee, nicht nur zu sagen, wer ist jetzt dran, sondern wer kommt danach. Dann kann nämlich der jeweilige Spieler sich dann schon mal Gedanken darüber machen, was er machen will und nicht erst, ja, du bist jetzt dran und dann, ja, ich könnte jetzt das machen, aber ich könnte auch das machen und dann diese Gedankenzeit schon in die Phase des Spielers davor zu integrieren.
Genau, das ist eine wichtige Sache. Vor allem, da gibt es auch noch ein paar Tipps bezüglich dieser Initiative-Reihenfolge. Also es gibt einmal spezielle Initiativkarten, die man sozusagen aufeinander aufschichtet. Und dann zieht man immer die Karte, wer eben dran ist und weiß dann eben auch sofort, wer gerade dran ist. Kann man kostenlos runterladen, da sind dann auch die Werte der Monster und der Spielercharaktere drauf, kann man dann selber eintragen. Das ist eine Variante, wie man eben die Initiativreihenfolge schön unter Kontrolle behält. Wenn die Initiative festgelegt ist durch ein Attribut wie Geschwindigkeit oder Geschicklichkeit oder so etwas, also etwas, wo man nicht würfeln muss, dann ist es vielleicht auch ganz nützlich, die Spieler entsprechend ihrer Geschicklichkeit auf die Stühle zu setzen, so dass man dann von links nach rechts, also derjenige, der die höchste Geschicklichkeit hat, sitzt ganz links und derjenige, der die niedrigste Geschicklichkeit hat, sitzt ganz rechts. So muss man nicht immer großartig nachdenken, wer gerade dran ist. So mache ich das beispielsweise auf Cons, wenn ich dann nicht jedes Mal hier hin und her gehen möchte, sondern gehe dann immer von links nach rechts in der Reihenfolge, was getan werden möchte. Jedenfalls ist das schon mal ein Punkt, wo der Kampf sich unnötig verlangsamen kann. Ein weiterer Punkt, der den Kampf verschnellert, ist es, gleichzeitig mit allen möglichen Würfeln zu würfeln, die gerade wichtig sind. Wenn ich den Angriff mache, kann ich gleich schon den Schaden mit auswürfeln. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ich bei DSA, musst du ja 3 Proben machen für eine Fertigkeit, ne? Also was weiß ich, Klugheit, ja, genau. Geschicklichkeit und nochmal Geschicklichkeit oder sowas. Dann kann man natürlich ebenfalls 3 W20 würfeln und die muss man natürlich farblich irgendwie abgrenzen. Und da bietet sich eigentlich an, Ampelwürfel zu benutzen. Also der erste ist rot, der zweite ist gelb, der dritte ist grün. Dann weißt du immer genau, wer gerade, ne, welcher Würfel jetzt hier auch passend ist. Das finde ich eigentlich auch eine sehr nette Aktion. Und dieses gerade auch den Schaden gleich mit auszuwürfeln, das spart erheblich viel Zeit.
Ja, also generell ist es gut, alles Mögliche mitzuwürfeln, wenn es in den Würfelbecher passt oder was auch immer. Also Trefferzonen, Schaden und Würfel wird bei uns aber zum Glück auch meistens schon direkt gemacht.
Genau.
kommen dann meistens noch andere Dinge zu.
Wenn dann noch gleichzeitig der Spieler, der dran ist, keine Entscheidung treffen kann, also noch überlegt, was er machen soll bei so vielen Optionen, kann ja passieren. Dann lohnt es sich auch als Spielleiter, wenn der Spieler wirklich nicht keine Entscheidung treffen kann, den Spieler kurz zu übergehen und dann den nächsten einfach rankommen zu lassen und dann die Initiative von dem Spieler zu senken. Es ist besser, als wenn man ewig warten muss, was man als nächstes macht.
Ein Tipp, um so etwas natürlich ein bisschen zu vermeiden, ist eine gute Vorbereitung der Spieler auf den Kampf. Natürlich sollten die Spieler ihre Regeln kennen, aber so, dann hat man den Überblick vielleicht auch nicht immer. Ich weiß, bei D&D 4 gibt's ja dieses Online-Tool, wo man dann auch alle möglichen Fähigkeiten beispielsweise auf so kleinen Karten sich ausdrucken lassen kann. Das ist generell eine gute Idee, sich Sonderfertigkeiten, Dinge, die man benutzen kann, vielleicht auf so kleine Karten zu schreiben. Dann hat man es griffbereit vor sich liegen, weiß die Regeln auch dazu, aber da kommen wir auch nochmal zu Regeln. Aber man hat die Regeln dazu, man sieht sofort, was kann ich, und kann Entscheidungen sehr viel leichter treffen, als wenn man das alles im Kopf durchgehen muss und, ja, aber ich kann ich nicht noch irgendwas? Das ist dann so ein bisschen die Vorbereitung, die man vielleicht braucht. Für manche Systeme gibt's das schon, bei DSA gibt's auch entsprechende Karten schon zum Runterladen. Das sind vielleicht noch so Dinge, mit denen man diese Entscheidungsfindung, die man selber braucht, etwas beschleunigen kann.
So kann man zumindest den Kampf ein wenig beschleunigen. Kommen wir zum nächsten Thema, beziehungsweise zur nächsten Lücke. Das Problem ist, wenn man sich an Informationen zurückerinnern möchte.
Ja, also die Situation am Anfang des Spielabends.
Ja, genau, richtig.
Man hat jetzt mal aufgehört und jetzt geht's darum, man trifft sich 2 Wochen im guten Fall, vielleicht 3 Monate später und will da wieder einsteigen. Und ja, aber was war denn überhaupt noch passiert? Und jeder gräbt so ein bisschen in seinen Erinnerungen. Man bastelt sich das so Puzzlestückchen zusammen. Das ist schwierig fürs Reinkommen. Und was auch immer schwierig ist, ist, kriegt man die richtigen Informationen. Also die coole Szene, wo ein Charakter sich vielleicht darstellen konnte, ist für die Spieler vielleicht wichtig, aber hat mit dem Plot, der jetzt kommt, vielleicht nicht so viel zu tun wie andere Aspekte, die dann in den 3 Monaten verloren gegangen sind, weil sie niemand so emotional in die Tiefe angesprochen haben. Also die Frage ist, wie kriege ich Ereignisse, Informationen über mehrere Spielrunden transportiert? Wie ich finde, immer so ein gewisses Grundproblem. Der Vorschlag, der hier gemacht wird, ist jemand, also das sind glaube ich so die Standardvorschläge dafür.
Ja,
ne?
Genau.
Irgendjemand führt Protokoll quasi. Irgendjemand wird beauftragt, hier, du schreibst diese Runde, mach seine Notizen, mach so ein kleines Protokoll mit den Ergebnissen, das wird anderen zur Verfügung gestellt, das kann man sich dann, so kann man sich nochmal ein bisschen vorbereiten und der stellt dann am Anfang der nächsten Runde wahrscheinlich auch vor, was passieren soll. Andere Möglichkeit ist zu sagen, hier, jeder kann ein Tagebuch führen, jeder schreibt das so ein bisschen auf, so kriegt jeder so seine Informationen zusammen und man sammelt als Gruppe und trotzdem jeder für sich so diese Informationen.
Bei Earthdawn zum Beispiel ist das so, dass man, so habe ich es zumindest mir sagen lassen, dass man für das Schreiben eines Tagebuchs, was auch wichtig ist im Spiel, weil sich so deine Legende verbreitet, da bekommt man dann eben Erfahrungspunkte, eben diese Legendenpunkte für. Ja. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass das nicht einfach ist, jemanden dazu zu bringen, so immer auch fest Notizen zu machen.
Es klappt nicht. Also ja, ist meine Erfahrung. Ich habe es bei DSA ähnlich gemacht wie bei Earthdawn. Es gab Erfahrungspunkte bei unserer Kampagne für geschriebene Tagebücher, wenn die in unser Wiki reingestellt worden sind. Eine Spielerin hat das eine Zeit lang sehr aktiv gemacht. Auch da fehlen jetzt eigentlich schon die letzten Abenteuer. Andere haben das nie gemacht. Natürlich, die hat in Abenteuerpunkten liegt die ein ganzes Stück vor dem einen oder anderen. Aber das ist das, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich dass Informationen dauerhaft weitergegeben werden, hat dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Und das Problem, was ich da nachvollziehen konnte, ist natürlich, wenn jeder sein Tagebuch schreibt, dann schreibt man das aus einer subjektiven Sicht, dann ist es nicht das objektive Protokoll in dem Sinne. Also mit dieser Gruppe muss man ein bisschen vorsichtig sein, hängt natürlich immer von der Gruppe ab und hängt davon ab, wie viel Bereitschaft gibt's, Bereitschaft klingt jetzt gleich wieder so negativ, wenn die nicht da ist. Aber wie viel können die Spieler zwischen den Spielabenden da reinbringen, um sowas auch zu führen? In einer Gruppe hat das mit dem Protokoll mal geklappt. Ich weiß nicht, wie das langfristig geklappt hätte. Die Runde gab es nicht so lange. In anderen Vorschlag, den es gab, um sowas hinzukriegen, haben wir in einem anderen Artikel gelesen und finde ich, hat was für sich, ist es so anzufangen wie eine Serie. Also genau. Das letzte Mal in Aventurien. Und dann erzählt nicht ein Spieler das, sondern der Spielleiter erzählt nochmal, was passiert ist.
Ja.
Vielleicht auch wirklich wie so ein Serienanfang mit Schnitten, die er dann da einbaut. Ist natürlich für ihn ein bisschen Vorbereitungszeit. Der Vorteil ist natürlich, du setzt den Fokus. Du kannst eine Geschichte aus vor fünf Abenteuern nochmal in Erinnerung rufen, kennt man auch aus Serien, und dadurch nochmal sagen, erinnert euch nochmal an diese Szene. Da hätten die Spieler sonst wahrscheinlich nicht dran gedacht.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil die Spieler dazu neigen, den Fokus dann eben auf Dinge zu setzen, die gar nicht so wichtig sind. Das ist, also der Spielleiter hat ja ohnehin die ganze Handlung der letzten Abende im Kopf und weiß auch, welche Punkte später nochmal vorkommen werden. Und darauf kann er dann eben Hinweise geben, wie zum Beispiel der Ring, der Freimaurer, den niemand so wahrgenommen hat beim Handschlag geben oder so etwas. Oder eben die seltsame Figur, die Spieler in der Stadt verfolgt hat, aber die dann irgendwie untergegangen ist, nachdem ein Kampf gegen Kobolde gewonnen wurde oder so etwas. Das ist also ein wichtiges Ding. Das war ein Artikel von Chris Perkins, der auch bei Wizards of the Coast erschienen ist. Verlinken wir unten. Ist ein sehr netter, kurzer Artikel, ja.
Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, das ist natürlich nicht nur für den Anfang gut, sondern auch später im Abenteuer. Man stellt sich vor, dann sagt man, ja, und jetzt kommt hier der Pirat Schnauzbart wieder hinein. Und die Spieler gucken sich erstmal fragend an und wer war denn das noch? Und dann beginnt wieder dieser Moment, wo du eigentlich aus dem Spiel rausgegriffen wirst. Alle überlegen, wer war denn das noch? Dem einen fällt's ein, der andere weiß noch diese kleine Nebenhandlung dazu. Und dann muss man irgendwann wieder ins Spiel reinkommen, wenn er nicht so präsent war. Und auch dafür ist so ein Rückblick dann natürlich am Anfang förderlich, um auch während des Spiels klarzumachen, solche Erinnerungen wieder abrufbar zu machen.
Genau. Es ist alles, das ist auf jeden Fall besser als dieses langsame sich herantasten mit den vagen Infos, die ich irgendwann mal irgendwo aufgeschrieben habe. Der Spielleiter hat die ganzen Sachen doch eh im Kopf. Und meistens hat er es auch vor sich liegen. Kann er das auch kurz sagen. Also, es ist einfacher. Es verkürzt einfach Zeit.
Und meistens, oder unter Umständen, ist es auch richtiger. Also, ja. Da sind irgendwelche falschen Verbindungen im Kopf gezogen worden. Irgendjemand erzählte, jemand anders hält das für richtig. Und als Spielleiter sitzt man dann da und überlegt, jetzt musst du dann dazwischen gehen und sagen, war nicht so. Dann beginnt womöglich die Diskussion darüber. Aber gut.
Genau.
Aber wo wir bei Diskussion sind, weiterer schöner Punkt, wo ein Spielabend sich desaströs in die Länge ziehen kann, ist, ja, wie war denn das nochmal mit diesen Fähigkeiten? Was konnte ich da nochmal machen und in welchem Regelbuch war das nochmal drin? Und dann fängst du an, die Enzyklopädie der D&D 3.5 Bücher nach diesem einen Zauberspruch durchzusuchen. Also, da kannst du jetzt was zu sagen, das ist übel.
Die großen Regeldiskussionen. Es ist eigentlich sehr nett, das Zitat hier drin in dem Artikel ist, ach, ich wünsche, wir hätten so einen Regelfuchser hierbei, der wüsste immer alle Antworten auf die Regeln. Und ich hatte mal jemanden, der kannte alle drei Fünfer Sachen. Der kannte die Zauber, der kannte die Abklingphase der Zauber, der kannte die Regeln fürs Ringen und so weiter. Das hat auf jeden Fall Vorteile. Wenn das wirklich jemand ist, der sozusagen das wandelnde Regellexikon ist, also nicht jemand, der die ganze Zeit mit dem Spielleiter diskutiert, dass diese Regel jetzt falsch ist und das ist so und das muss man aber anders machen, sondern der eben, den man ansprechen kann, sagen, wie war es hier nochmal mit Feuerball, wie viel W6 Schaden macht er nochmal in der sechsten Stufe? Und dann wusste er es. Also das ist eine sehr praktische Sache. Das Problem ist einfach, wenn man anfängt, nach Regeln zu suchen. Und wir hatten es in der Pendragon-Runde. Also es war unsere erste richtige Pendragon-Runde. Und ich hatte nicht alle Regeln parat. Also das war zeitlich einfach nicht möglich. Und dann musste ich nachgucken. Und das zieht unheimlich viel Zeit raus.
Ja gut, wir haben da ja noch nicht gespielt gehabt. Aber ich glaube, die Szene kennt jeder. So, ja. Wie war denn das noch?
Weil man steckt ja in, das Problem ist, man steckt in dieser Zwickmühle. Man möchte als Spielleiter natürlich sagen, wir müssen jetzt weitermachen, wir improvisieren das einfach. Auf der anderen Seite möchte man aber dieses System darstellen. Man möchte ja gerne das System rüberbringen. Und gerade in diesen ersten Runden ist es ja auch wichtig, weil man so gewisse Aspekte in so Systemen eben auch, weil die ja eben wichtig sind für das Kennenlernen auch. Und da steckt man wirklich in dieser Bredouille, dass man gerne möchte, aber man kann nicht und man muss sozusagen improvisieren. Generell ist es kein Problem zu improvisieren bei Regeln. Also da habe ich eigentlich wenig Probleme drin. Wenn man die Grundmechanik von den Systemen verstanden hat, kann man einfach drauf los improvisieren. Das ist wahrscheinlich besser, als 30 Minuten lang in den Regeln nachzulesen. Aber was der Vorschlag hier ist, ist einfach, dass man den Regelmeister bestimmt. Eben hier den Regelfuchser für unser System. Und der kennt dann eben, der hat sich dann den Kram eben angelesen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, weil man dann auch als Spielleiter ein bisschen entlastet wird, dass man eben dann nicht alles machen muss. Man muss nicht das komplette Abenteuer vorbereiten, den Hintergrund vorbereiten, die Regeln lesen, die NSCs ausarbeiten und so weiter und so weiter. Sondern man verteilt das eben auf die Gruppe.
Also wichtig ist dabei ist natürlich, es muss eine gewisse Neutralität dann auch geben. Also ich stelle mir vor, man hat so einen Regelfuchs da sitzen. Und der benutzt die Regeln nur, wenn es für die Spieler positiv ist. Das wäre natürlich Blödsinn. Dann brauchst du kannst du nicht so nennen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus, aber ich finde es trotzdem, erwähnen sollte man es, weil man kennt bestimmt auch aus irgendwelchen Zeiten, wo dann der eine sagt, ja, Moment mal, liegst du nicht auf dem Boden und der guckt einen böse an und musst du das jetzt sagen? Also, wo man denkt, der haut den eigenen Spieler in den Kasten, aber eigentlich geht es ja darum, dass man zusammen das auch wirklich dann nach den Regeln erlebt und nicht nur sich das Beste rausfischt. Ansonsten die Standardregel bei sowas ist ja, man diskutiert gegebenenfalls kurz drüber und dann schreibt es sich jemand auf den Zettel, ob es nun der Regelmeister ist oder der Spielleiter und man spielt weiter. Also nicht ewig damit aufhalten. Das bringt einen in der Situation meistens auch nicht weiter. Es geht ja wirklich selten dann bei solchen Geschichten wirklich um Tod und Leben und dann könnte man vielleicht auch auf den gewissen Gnade des Spielleiters dann hoffen, dass er dann vielleicht zugunsten des Spielers entscheidet. Aber in dem Moment, lasst euch nicht davon aufhalten, schreibt's auf, was das Problem war und guckt's nach bis zum nächsten Mal, klärt das am Anfang vom nächsten Mal und also wenn es diesen Regelfuchs in dem Sinne nicht gibt, nicht lange aufhalten.
Genau. Außerdem muss man auch als Spielleiter und auch als Regelfuchs nicht alle Regeln auf einmal kennen. Also man muss ja nicht wissen, wie Unterwasserkämpfe laufen, wenn Unterwasserkämpfe nicht vorkommen. Aber wenn so Sachen vorkommen, wie eben hier die besonderen Regeln für den Turnierkampf, für den Unterwasserkampf, für den Kampf in der Luft oder für Raumschiffkämpfe oder so etwas, dann lohnt es sich natürlich, den Kram vor dem Spielabend durchzulesen. Das kann auch hilfreich sein, wenn jeder Spieler weiß, was sein Charakter kann, regeltechnisch. Also auch wichtig für den Kampf, hatten wir ja gerade schon. Und als Spielleiter kann man das natürlich dann noch ein bisschen behilflich sein, indem man einfach diese besonderen Regeln kurz abschreibt, strichpunktartig, und dann an den Spielleiterschirm hängt draußen, damit jeder sehen kann, aha, wenn ich hier auf dem Pferd sitze und jemanden angreife, der unter mir langläuft, dann kriege ich +5 auf meinen Angriffswurf.
Wobei, ich habe woanders schon mal gelesen, wenn die Spieler ihre Regeln nicht drauf hatten, also ihre Fähigkeiten nicht kannten, dann konnten sie die eben nicht. ist sehr hart, aber finde ich ehrlich gesagt, bei einem System, was man vielleicht über Jahre schon spielt, finde ich es nachvollziehbar. Also ich finde nicht unbedingt bei den ersten Spielen, aber irgendwann, dass man da mal sagt, so, du spielst den jetzt so lange, da kannst du dir das ja vielleicht mal zu Hause kurz angucken, wie das jetzt genau funktionierte, sodass wir nicht regelmäßig dir alle deine Fähigkeiten erklären müssen. Man sollte dann auch nur mal eine gewisse Härte dranlegen und sagen.
Es ist wahr, also wir hatten ja schon mal über Erwartungen an den Spielleiter eine Folge gemacht. Und ich finde auch, dass Spieler auch in einer gewissen Bringschuld sind. Also, dass sie wissen, was ihr Charakter kann und was nicht. Also, ich nehme mich da nicht aus. Ich bin auch nicht jemand, der gerne den Regelkram liest. Aber man sollte schon wissen, was man da spielt. Also, kann hilfreich sein.
Ja. Wie gesagt, nicht gleich beim ersten Mal. Gucken wir noch natürlich nach. Aber wenn man jetzt ein bisschen gespielt hat, dann finde ich, gehört sowas
immer dazu. Wenn man nach 3 Jahren D&D immer noch nicht weiß,
muss ich jetzt mit den Rettungswürfen oder mit den 20er
Würfeln? Ja, genau. Ja. Nee, das geht dann nun wirklich nicht. Was auch noch ganz nützlich ist, sind Karteikarten, wo man sich wichtige Regeln draufschreiben kann. Das ist auch ziemlich nützlich und kann dann beim kurzen Nachschlagen auch helfen. Natürlich kann man auch sein Regelbuch mit Post-its und so weiter vollkleben. auch hilfreich. Dann findet man den Kram wenigstens schnell. Aber generell gilt, Regeldiskussion während des Spielabends möglichst kurz halten. Also
genau.
Ist besser so. Ja, möglichst kurz sollte man noch was anderes halten.
Pausen. Wobei mir gerade einfällt, ja, ich sag gleich noch mal was dazu, aber wobei mir einfällt, natürlich ist es theoretisch auch denkbar, so kleinere Diskussionsfragen, solange auch von Spielern mal nachgucken zu lassen, die gerade nicht aktiv sind.
Klar, das geht auch. Das also ist auch das eine ist gute auch, Sache. Das ist
eine gute Idee, dann hat man sofort geklärt. Wichtig ist, dass man danach nicht die Diskussion wieder aufmacht, so nach dem Motto, ja, aber Moment mal, wenn das und das jetzt war, dann müsste ich jetzt hier noch das und das und das nicht. Geschehen ist geschehen und wenn man später die Regel rausfindet, dass es anders war, dann ist es ab dann anders. So muss man es dann auch einfach behandeln. Aber es gibt ja immer noch diese kleinen Pausen. Ah, ich muss mal aufs Klo, was weiß ich, ich muss rauchen, mein Magen knurrt, so die Geschichten, die man kennt,
und das,
aus dem Spieleralltag und aus dem Alltag eigentlich allgemein.
Ja, und das geht nicht hier. Also wenn wir spielen, dann ist 4 Stunden, geht hier keiner zum Klo.
Dann kriegt jeder so einen Becher, es muss ich bestätigen, ja, dann ist der knallhart, Becher und dann muss das reichen hier.
Richtig. So wie das letzte Mal, als wir im Kino waren, wo ich den Eindruck hatte, dass viele Leute inkontinent waren, weil die ständig zum Klo gelaufen sind.
Ja, aber es lag auch daran, dass die Toilette ja direkt am Kinosaal angebaut war. Also
das stimmt. Es war in Dortmund war das, ja. Aber schönes Kino. Aber ist mir unheimlich aufgefallen, dass alle Leute zum Klo immer gelaufen sind.
Bei den ersten gab es noch ein Kichern.
Richtig.
Gut, wie gesagt, auch beim Rollenspiel kann es vorkommen und wenn man nicht so, nein, es ist nicht so schlimm bei Daniel, um das vielleicht.
Ich hoffe, das wer weiß, was die Leute gerade denken.
Man muss aufs Klo und ja, man muss jetzt alle da spielen, deswegen unterbrechen. Und auch da gilt das, was ich gerade schon mal gesagt habe, wenn ein Spieler nicht aktiv ist, ist das der perfekte Moment. Die Gruppe ist aufgeteilt, ein Teil der Gruppe guckt sich in der Bibliothek um und der Rest der Gruppe verfolgt den Typen. Da müssen diejenigen, die in der Bibliothek sind, ja nicht da rumsitzen und rumzappeln, weil sie aufs Klo müssen, sondern wenn sie nicht dran sind, gehen sie aufs Klo. Gehen rauchen, was auch immer. Ihre Charaktere kriegen eigentlich eh nicht mit, was da passiert und sie stoppen das Spiel nicht, wenn sie dann mal eben als Charakter wechseln. Also da ist es eigentlich relativ schnell geklärt, wie man zumindest dieses Problem lösen kann. Schwieriger ist es natürlich bei Phasen, wo alle aktiv sind. Der typische Dungeon Crawl und ähnliches, wo die ganze Gruppe nicht getrennt ist, wo auch alle Spieler irgendwie ihre Rolle haben, ihre Funktion haben, wie man da so eine Pause hinkriegt. Das Einfachste ist natürlich, man sagt eben hier, mach du mal für mich, ich muss mal eben aufs Klo und zack, dann kommt man ein paar Minuten später und der Charakter ist tot, weil der andere nicht gut aufgepasst hat. Nein, aber so in die Richtung ist natürlich das Einfachste, was man da machen kann. Ansonsten muss man eben über Pausen nachdenken, wenn das bei allen so gewünscht ist.
Ja, die Frage ist einfach, also ich meine, so Dinge wie aufs Klo gehen, das dauert ja nicht so lange. Aber für mich ist also die längste Pause ist grundsätzlich die Essenspause. Also wenn die Pizza kommt und soll man dann weiterspielen oder soll man dann essen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich besser ist, zuerst zu essen und dann eben weiterzuspielen. Oder eben, wenn man einen sehr langen Spielabend hat und den haben wir nie, dann kann man eben eine Essenspause irgendwann einrichten. Und dann hat man eben dann, was weiß ich, eine Stunde oder eine halbe Stunde Pause. Ich meine, das sind jetzt völlig banale Dinge. Also das ist uns, glaube ich, hier klar. Aber nichtsdestotrotz, man muss, ich finde, also der Matthias tadelt mich ja immer, wenn ich hier auf die Uhr gucke bei so Sachen. Aber ich finde, man hat sich ja schon zum Spielen getroffen. Also wie macht ihr denn das in der Runde?
Ich habe gerade überlegt, als du das gesagt hast, ich glaube, in der Regel unterbrechen wir. Ganz selten ist es so, dass wir mehr oder weniger weiterspielen. Aber auch dann ist das eine Frage zum Beispiel von Gruppenaufteilung. In solchen Phasen kann es sein, dass wir weiterspielen. Aber da wir meistens auch sehr lange Sessions haben, ist es durchaus schon so, dass wir versuchen, da eine Pause dann zu machen, wenn der Pizzabote kommt, um auch immer wieder ein bisschen runterzukommen und sowas. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, wo die anderen viel gegessen haben und mein Essen so dahin stand, weil ich als Spielleiter, das ist ja so das Problem, vielleicht müsste man über die Spielleiterpausen mal reden, weil du hast ja eigentlich keine. Also während die anderen da locker essen können, redest du dann ja im Prinzip immer weiter.
Naja.
Also du kannst ja nicht mal eben sagen, ich bin jetzt gerade mal nicht aktiv. Obwohl, muss ich bestimmt nicht. sehr toll für Spielleiter sind die Planungsphasen.
Ja, das ist wahr. Da kann man dann bequem ein Drei-Gänge-Menü essen.
Genau, unter Umständen und hat danach immer noch Zeit, um den Verdauungsspaziergang zu machen, je nach Gruppe. Nein, ja, richtig. Also da bieten sich natürlich solche Sachen an, aber gut, dann muss die Gruppe eben warten, wenn der Spielleiter eine kurze Pause hat oder gut, längere Pausen kann man dem Spielleiter auch mal gönnen dann beim Essen.
Ja. Generell ist aber, also das finde ich in dem Artikel auch sehr nett, die Überlegung eben, keine Pause für die gesamte Gruppe zu machen, nur weil eine Person gerade rauchen geht oder telefonieren muss oder sowas. Also
die Frage ist natürlich, wie holt man sowas wieder aus? Also gerade auch so kleine Pausen, hatte ja auch drin, so Dinge wie Kampfsituationen kann man dann vielleicht eben an der Initiativliste, an Schadenspunkten, an welche Gegner stehen überhaupt noch erkennen. Ich finde ehrlich gesagt, bei so kleineren Ereignissen, wo die Gruppe vielleicht wirklich aufgeteilt ist, ist sowas natürlich auch immer ganz nett, dann ins Spiel zu integrieren. Also wenn die eine Gruppe den Typen verfolgt und die andere in der Bibliothek hockt und dann weiß natürlich der Spieler womöglich auch nicht, was ist passiert bei der Verfolgungsjagd. Das kann ja auch, kann man auch in-game dann kurz rüberbringen. Also vielleicht bringt es sogar interessante Komponenten, ansonsten fasst man es dann dem Spieler mal eben schnell zusammen.
Ja.
Also die Vorschläge hier fand ich jetzt alle so ein bisschen komisch, da mal den, wenn es einen Protokollführer gibt, dann mal auf den Zettel von denen gucken.
Ja, da muss er schon ziemlich lange telefoniert.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob irgendjemand meine Schrift lesen könnte, wenn ich so machen würde. ich glaube, wenn sowas ist und es ist wichtig, dass der Spieler das weiß, dann kann man eigentlich ja so Szenen auch immer in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Also zumindest bei so kurzen Pausen. Und ist ja nicht so, dass das Romane in dem Sinn sind.
Und da finde ich es auch also eigentlich besser und wichtiger, dass nicht in-game zu machen, also über hier die Charaktere, die sich unterhalten oder sowas, sondern da kann ruhig der Spielleiter kurz in zwei, drei Sätzen, wie du gesagt hast, das Ganze zusammenzufassen. Also, das sind einfach auch Situationen, wo auch unnötige Längen auftreten, finde ich zumindest.
Und was auch für viele langweilig, also man stellt sich vor, machst eine große Szene, wie zwei Leute sich darüber unterhalten, was die anderen schon wissen, ist natürlich auch eine gewisse Form von, ja, kenne ich ja alles schon.
Ja, richtig, genau, das ist irgendwie unnötig, das stimmt. Ja gut, da haben wir jetzt ein paar Hinweise oder Gedanken zu den Themen, wie man das Spiel so am Laufen hält, gebracht und wir hoffen, dass wir da ein wenig helfen konnten und auch ein paar, wenn auch ein paar banale Dinge dabei waren, trotzdem ein paar Anregungen gegeben haben, wie man solche Dinge lösen kann.
Ansonsten würde uns ja vielleicht noch interessieren, was bei euch die Momente sind, wo das Spiel stockt. Also vielleicht gibt's ja noch irgendetwas, was bei euch irgendwie, wo es bei euch hakt. Also lasst es in den Kommentaren raus, wie auch immer. Kann man ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wenn uns da was einfällt. Weil kann ja auch sein, dass wir auf irgendwas gar nicht kommen, was sehr viel Zeit kostet.
Ja, richtig. Und wir lesen alle Kommentare. Wir beantworten nicht alle Kommentare, aber wir lesen alle Kommentare.
Genau.
Alles klar. Das war's dann für diese Ausgabe. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.